Mein Name ist Milo Bondok.
Meine Eltern sind Filipinos. Ich bin hier in Deutschland geboren. Sogar in der Nähe von Köln aufgewachsen. Ja, also eigentlich normalerweise bin ich so ein Hans-Jürgen, gefangen im Körper eines Buddhas.
Milo Bondok, 43 Jahre alt, arbeitet tagsüber als Makler. Fast einmal pro Woche steht er abends routiniert auf einer Bühne. In Frankfurt, Köln, Mannheim, Berlin, Heidelberg ist er schon aufgetreten. Bei Open Mics oder Mix-Shows, meist für 10 bis 25 Minuten. Er macht das seit 2 Jahren.
Und dann entdeckt man erst, wie hart das eigentlich ist, vor Unbekannten anfangen zu erzählen, um die zum Lachen zu bringen.
Seine Auftritte sind durchdacht von Anfang bis Ende. Das fängt bei der Bühnenpersönlichkeit an. Milo spielt die Rolle eines Deutschen mit Migrationshintergrund und spielt gezielt mit Vorurteilen.
Wenn jemand wie ich auf die Bühne geht, dann erwarten die meisten Leute dann erstmal einen kleinen Akzent oder irgendetwas anderes, ja, also was man sonst irgendwie so hört. Ja. Hühnerfly, Lindfly. Und dann kommt man aber mit einem ganz normalen Deutsch an. Und das ist so ein Überraschungsmoment. Wenn man den erwischt hat wie eine Welle, dann kann man da wirklich sehr gut und lange drauf rumreiten.
Ich meine, ich habe eine Deutsche geheiratet, ja? Wisst ihr, wie das war auf meiner Hochzeit? Rechts haben die Deutschen gesessen, links die Asiaten. Die Deutschen haben den Reis geschmissen, meine Leute haben ihn wieder aufgefangen.
Alle im Publikum können über solche Witze lachen. Die mit Migrationshintergrund kennen das geschilderte Fremdheitsgefühl. Und die nun ja Bio-Deutschen, die schütteln sich befreit, finden, jetzt dürfen sie auch mal lachen. Sogar bei einem Witz über einen sächsischen AfDler, der zum ersten Mal Milo Bondok sieht.
Wie er sagt, es bewegt sich wie wir, es spricht wie wir, aber es sieht nicht aus wie wir. Was ist es bloß? Ronny, hol den Baseballschläger.
Mein Stil ist es wirklich hinzugehen und die Leute ein bisschen zu schockieren. Ich kann nicht sagen, wie weit ich da gehe. Ich weiß ganz genau nur, dass ich noch nicht weit genug gegangen bin.
Porno füllte das Loch in meinem Leben, als ich kein Loch hatte, irgendwas zu füllen.
Milo Bondok hat auch Derbes im Programm. Witze über Tinder, Sexdates, Fremdgehen. Oft teilt er seine intimsten Ängste, etwa vor Ablehnung, mit dem Publikum. Dadurch entsteht Empathie, die beste Grundlage zum Lachen in einer Gruppe. Bei Rassismus und Sexismus zieht Milo Bondok allerdings eine Grenze.
Sobald der Witz irgendwie auf Kosten von anderen geht, die nicht in dem Raum sind, hat man diese Grenze übertreten. Also wenn es auf die Kosten desjenigen, der auf der Bühne steht, geht, da sind die Möglichkeiten schier unendlich.
Es stimmt, wir sehen alle gleich aus. Ja. Deswegen gibt es ja auch immer diese deutsch-asiatischen Mischehen, weil die Frauen wollen wirklich ganz, ganz sicher gehen, dass nicht doch jemand aus der Familie ist. Und ich habe dieses Gesicht, bis ich 62 bin. Mit 63 schrumpel ich dann runter von einem Tag auf den anderen und sehe aus wie Meister Yoda.
Seine Witze arbeiten mit Selbsterniedrigung, damit sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Das klappt aber nicht immer. Er hat auch schon Witze serviert, über die niemand lachte. Aber
das sind die schönsten Momente, weil an diesem Tag weiß ich ganz genau, ich werde mich in den Schlaf weinen. Man fährt nach Hause mit diesem blöden Gefühl und man denkt sich, ich werde sowas nie mehr wieder machen. Aber das Schöne ist, am nächsten Tag weiß ich ganz genau, dann stehe ich wieder auf, versuche dieses Puzzle zu lösen. Warum haben Leute nicht gelacht?
Zu Beginn seiner Comedy-Karriere erzählte Milo alle Witze jedem Publikum. Zum Beispiel einen ausgefeilten Witz über Star Trek, über den dann aber niemand lachte.
Weil ich ihn vorgetragen habe vor einem Publikum, das älter war als 58 Jahre alt. Ja? Und die konnten mit Star Trek irgendwie nicht so viel anfangen. Beim nächsten Auftritt war es dann wieder ganz anders. Da war ein sehr junges Publikum, ja? Und ich habe dann halt ein Wortspiel gemacht. Ich glaube, das war irgendwas mit dem Erlkönig. Hat natürlich auch nicht geklappt. Ja?
Seitdem verteilt er sein Repertoire nicht mehr mit der Gießkanne. Vor dem Auftritt streift er durch die Reihen, versucht zu erahnen, aus welchen Kontexten die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und wie ihre Stimmung ist. Das Publikum lesen, nennen Comedy-Profis das.
Wenn man das Glück hat und man ist nicht der Erste auf der Bühne, dann kann man immer noch gucken, wie reagieren die Leute auf Witze von anderen Kollegen. Und darauf baut man dann eben auf.
Meist greift er in seinem Comedy-Programm auf eigene Erlebnisse zurück und textet zu Hause. Damit er auf der Bühne dann nichts auswendig runterrattert, versetzt er sich vor dem Gag in die Situation von damals. Dann wird die Geschichte spontaner und eindringlicher. Wie peinlich zum Beispiel war das, als er anfing, ohne jede Ausdauer am Main zu joggen.
Und wird dann nach 200 Metern überholt von der deutschen Hausfrau, die nichts anderes trinkt als ihren Schweiß, der vom Schnurrbart tropft. Das ist wirklich passiert. Und das so zu erzählen, ist natürlich ganz einfach, aber sich dann darin wieder zurückzuversetzen, auf der Bühne, wie war das Gefühl, dann von so einer überholt zu werden, das ist eine Technik, die ich verwende, ja. Also den letzten Satz, den muss man relativ gut aus dem FF können. Die Story darum zu bauen, ist viel, es ist viel Improvisation, es ist sehr viel Stimmungsaufnahme, dass man anfängt, dann ein Bild zu zeichnen.
Knappe Sätze und der Gag, das Schlüsselwort, ganz am Satzende. So funktionieren Jokes, sagt die Comedy-Theorie.
Wie gesagt, McFit für mich morgen wieder auf dem Laufband. Das ist für mich so ein bisschen der kleine Urlaub. Ja? Ich meine 36 Grad, überall liegen Handtücher und keiner spricht Deutsch. Das war's von mir. Vielen Dank.